An diesem wunderschönen Morgen möchte ich alle im Namen unseres Herrn Jesus Christi auch ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist wirklich Gottes Güte, Gottes Gnade, die uns Tag für Tag doch auch durchträgt, dass er uns die nötige Gesundheit gibt, dass er uns ja eben durch den Alltag auch trägt, dass er uns begleitet. Aber vor allem, meine Lieben, was mir so groß ist, Gott gibt uns immer wiederum Möglichkeiten, Gelegenheiten zusammenzukommen, um sein Wort zu hören. Was hätten wir gemacht, wenn Gott uns sein Wort nicht gegeben hätte? Mal so eine Frage in die Runde. Wie hätten wir uns zurechtgefunden in unserem Leben? Was wäre unser Maßstab gewesen für unser Leben, für unsere persönliche Nachfolge? Wenn wir uns so vertiefen, dann ja, müssen wir sagen, preis dem Herrn, dass er ja alle Vorkehrungen getroffen hat, dass er nicht nur den Grund gelegt hat für unseren Glauben, sondern dass er uns sein Wort gegeben hat. Und was noch ganz wichtig ist, dass ein guter Heiliger Geist jetzt dieses Wort, was hier schon so viele Jahrhunderte steht, uns persönlich sozusagen neu machen muss. Dass der Heilige Geist jetzt einem jeden persönlich sozusagen in den Alltag hineinsprechen möchte. Das heißt, das gleiche Wort, was dann jeder von uns hören wird, wird der Heilige Geist dem einen vielleicht dieser Stelle zeigen, einer anderen Person vielleicht eine ganz andere. Und es ist so wunderbar, wie der Heilige Geist wirklich Sorge trägt, ja, dass sein Volk erbaut auch wird. Nun möchte ich mit uns auch heute Morgen einen Textabschnitt auch durchgehen. Und aus dem verlesenen Textwort möchte ich aber von dem ersten Vers auch anfangen. Wir gehen in 1. Korinther 3 und wollen auch hier die ersten 17 Verse auch gemeinsam lesen. 1. Korinther 3 ab dem ersten Vers. Aber Brüder, ich konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern wie mit fleischlichen Menschen, wie mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Nahrung, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich gehöre zu Apollos, seid ihr nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer ist Apollos? Sie sind nur Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird den seiner Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar errettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. In diesem Textabschnitt geht Apostel Paulus auf einen Zusammenhang auch ein, und er möchte zum einen eingehen auf einen gewissen Missstand, der in der Gemeinde auch geherrscht hat. Und den beschreibt er so auch ja zu Anfang dieser Verse und sagt ja hier, dass gewisse Uneinigkeit auch unter den Geschwistern war, gewisse Parteiungen sind auch da entstanden. Und wie wir in dem vierten Vers auch gelesen haben, dass der eine gesagt hat, ich gehöre zu Paulus, und der andere oder andere haben gesagt, ich gehöre zu Apollos. Und Apostel Paulus, er hat einen gewissen Grund gehabt, warum er so etwas auch geschrieben hat. Und zwar, als er die Gemeinde oder an den Ort auch gekommen ist, er hat die Gemeinde gegründet und dann ist er als Reiseprediger eben auch weitergegangen und hat dann später von einer Schwester auch Bericht erhalten, und das lesen wir in 1. Korinther 1, Verse 10 bis 13. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern dass ihr zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Denn es ist mir durch die Leute der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streit unter euch ist. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Diesen Missstand eben unter den Korinthern hat Apostel Paulus aufgegriffen. Und da er das natürlich nicht für biblisch, für göttlich, diesen Zustand auch angesehen hat, so wollte er den Geschwistern auch dort vor Ort eine Hilfe sein. Und er gebraucht dann zwei Bilder in diesen verlesenen Versen, dass er zum einen das Ackerfeld nimmt und beschreibt, wie auch da die Arbeit gemacht wird, und tut es auf das Geistliche übertragen. Und dann nimmt er auch einen Hausbau und erklärt auch da wiederum ganz tiefe Wahrheiten auf uns. Und wir wollen uns heute Morgen mehr mit dem zweiten Bild auch beschäftigen, aber um des Zusammenhangs willen wollen wir doch jetzt so die Verse gemeinsam auch durchgehen. Ich habe den Gedanken, das Thema für heute überschrieben: Achte, wie du baust. Achte darauf, wie du persönlich baust. Nun, wenn wir den ganzen Zusammenhang nehmen, dann wendet sich Apostel Paulus in erster Linie natürlich an die Brüder, die das Wort auch teilen. Das heißt, in erster Linie sind hier die Boten gemeint, auch die Prediger. Das wollen wir auf diese Art unbedingt auch so sehen. Ich möchte aber es heute doch etwas auch erweitert insofern anwenden, Denn jeder von uns baut, ob es, ich sag mal, sein persönliches Leben ist, ja? Man baut, man liest das Wort Gottes, man lässt das Wort auf sich persönlich wirken, man lässt sich durch den Heiligen Geist auch leiten. Das heißt, der Heilige Geist, Gott, er baut einen jeden von uns auch persönlich. Wenn uns der Heilige Geist gewisse Dinge zeigt, dann legen wir sie auch da ab, ja, und gehen so Schritt für Schritt. Ein anderer Gedanke des Bauens ist, dass wir als Eltern unsere Kinder erziehen. Und so können wir auch dieses Bild wiederum nehmen, dass hier ein gewisser Bau stattfindet. Ja, es wird so von klein angefangen und dann wird eine Lektion nach der anderen auch beigebracht. Es findet ein Bauen auch hier statt. Und dann natürlich können wir das Ganze auch auf die Gemeinde als Ganzes anwenden. Und da beteiligen sich ja so einige Geschwister, auch an der geistlichen Arbeit. Ob es die Arbeit mit den Kindern, in der Jugend, mit den Erwachsenen ist. Wir können das Ganze ausweiten. Wir bauen uns, wir schärfen uns, wenn wir einander besuchen, wenn wir einander ermutigen, stärken oder vielleicht, dass wir in unseren Zusammenkünften vielleicht so ist, dass man entmutigt wird. Ja? Das alles trägt irgendwie zum Bau der Gemeinde auch bei. Und darum lasst uns diese Verse jetzt nicht nur auf die Boten auch anwenden, sondern so dieses breiteren Fokus auch fassen. Nun, wir haben in dem vierten Vers, da haben wir gelesen, denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich gehöre zu Apollos, seid ihr nicht fleischlich. Die Neue Genfer Übersetzung sagt hier, dass jemand aus der Gemeinde gesagt hat, ich bin Anhänger von Paulus und der andere, ich von Apollos. Und Apostel Paulus, er tut hier in der Neuen Genfer Übersetzung jetzt einen Ausdruck gebrauchen, der für mich so irgendwie hart auch scheint, aber ich denke, er bringt es so schön auf den Punkt. Er sagt, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Es ist scheinbar unter uns Menschen, wir sind eben so eine Spezie, da wo unter einer Gruppe von Menschen, ich sag mal, es eine Person, mehrere Personen gibt, die eben so Führungspersönlichkeiten sind, wie man so sagt, menschlich jetzt, dass sich andere Menschen in gewisser Weise sich um diese Menschen auch scharen. Und manche Menschen, sie fühlen sich sehr, sehr unwohl, wenn sie irgendwie selber durchs Leben sich durchschlagen müssten. Aber wenn sie einen Führer haben, so, dann fühlen sie sich in gewisser Weise geborgen, auch geschützt. Das ist einerseits uns Menschen irgendwie ganz natürlich auch eigen. Ja? Aber nun sagt Apostel Paulus hier nach der Luther-Übersetzung, das ist fleischlich, ja? Das ist so, der natürliche Mensch denkt so. Und die Neue-Genfer-Übersetzung geht sogar weiter und sagt, die Menschen, die so denken, so handeln, die kennen Gott überhaupt nicht. Also sie haben etwas Grundsätzliches nicht auch verstanden. Und Apostel Paulus fängt jetzt so langsam an, eine Hilfestellung auch zu geben. Und wenn wir aber betrachten die Gemeinde und Korinth, dann müssen wir sagen, das ist doch eine ganz sozusagen frische Gemeinde gewesen oder Menschen, die eben ganz frisch zum Glauben gekommen sind. Ja, das heißt, sie haben nicht viel Erkenntnis möglicherweise auch da gehabt und so haben sich jetzt diese Meinungen auch eingeschlichen. Und auch unter diesen Menschen, wie in dem ersten Kapitel auch wir betrachtet haben, da waren welche, die für Paulus waren, die andere für Apollos, die andere wussten aber, Mensch, es gibt ja einen Petrus, den Kephas, ja, und der hat ja auch so viele Wunder getan in Jerusalem. Und ja, ich bin für Kephas. Und andere wiederum, die haben das Ganze irgendwie durchgeschaut und haben gesagt, Moment mal, ich bin für Christus. Ja, so können wir sagen, auch hier unter den Geschwistern, da hat ein gewisser Prozess des Denkens stattgefunden und manche haben das richtig eingeschätzt und manche haben sich doch an Menschen, wie man so sagt, auch gehangen. Und jetzt geht Apostel Paulus ab dem 5. Vers auch durch und möchte uns, möchte den Korinthern, aber ich denke, diese Verse sind auch allgemein für unsere Zeit auch so wichtig, eine Hilfe sein. Er sagt dann so in dem 5. Vers, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Sie sind nur Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Apollos und Paulus, es sind nur Diener. Und wenn wir das Bild der damaligen Welt noch mal uns in Erinnerung rufen, so, da gab es die Herren, also die wohlsituierten Menschen, die auch ein Gesinde hatten, eben Knechte, Diener hatten. Und eben dieses Bild gebraucht jetzt Apostel Paulus und sagt, Moment mal, sowohl Apollos als auch ich, wir sind eigentlich nur Knechte. Jetzt müssen wir eigentlich bloß klären, wer ist eigentlich unser Herr. In diese Richtung möchte Apostel Paulus jetzt die Korinther hinführen. Und er sagt, wir sind doch bloß Diener. Und jemand hat gesagt, es ist so interessant, dass das Gesinde sozusagen untereinander fragt, wer unter den Dienern der Größte ist. Und keiner fragt, um welchen Herr geht es überhaupt. Apollos und Paulus, sie waren nur Diener. Und Diener haben die Aufgabe, nur etwas auszurichten, was der Herr ihnen eigentlich aufträgt. Ein Bote hat eigentlich das auszurichten, was der Herr ihm aufträgt. Und so können wir sagen, es geht in unserer Nachfolge nicht um die Diener, sondern es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, das ist doch der Mittelpunkt, das ist sozusagen der Grund unserer Nachfolge. Aber dann sagt Apostel Paulus, die beiden sind Diener und sagt dann zum Schluss, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Offenbar, und das stellen wir, denke ich, auch in unserem Alltag fest, Gott beruft Diener, Gott beruft Boten, aber er gibt jedem, wie er es für richtig hält. Das heißt, Gott gibt Gaben, aber die Gaben, sie sind unterschiedlich zum Teil gelagert. Das heißt, Gott gibt die Gaben zu dem Dienst, aber der eigentliche Gedanke ist, dass die Diener, und wir wollen das Ganze ja breiter auch fassen, dass wir alle, die wir im Dienst stehen, dass wir uns einander doch ergänzen sollen. Ja? Darum geht es, dass einer dem anderen Handreichung auch tut und dass das Reich Gottes auch gebaut wird. Und Apostel Paulus sagt dann weiter in dem 6. Vers, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird den seiner Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Und hier nimmt jetzt Apostel Paulus auf einmal das Bild von einem Ackerfeld, was ja den Menschen damals sehr, sehr auch vertraut war, weil viele eben in der Landwirtschaft auch gearbeitet haben. Und er sagt, wir als Diener, Da ist der eine, sagt er, ich habe ja sozusagen angefangen zu arbeiten und ich habe gepflanzt, aber Apollos hat begossen. Es war wohl so gewesen, dass Apostel Paulus die Gemeinde eben gegründet hat, dann kam auch Apollos, hat weiter auch hier gearbeitet. Er hat sozusagen an dieser Arbeit angeknüpft, wo Apostel Paulus angefangen hat. Aber schlussendlich sagt Paulus, ich habe meinen Dienst gemacht, Apollos hat den Dienst gemacht, aber wer hat das Gedeihen gegeben? Wer hat den Segen dazu gegeben? Darauf müsst ihr doch eigentlich achten und dann unterscheiden, wer eigentlich unser Herr ist. Und es ist so wichtig, wir arbeiten eben im Reich Gottes mit den Gaben, die Gott uns persönlich gegeben hat. Aber Menschen zu überführen von ihren Sünden, Menschen Leben zu geben, das kann kein Diener. Und das ist auch richtig so und gut so. Weil nur Gott allein, Jesus Christus, ist er wirklich der Herr über Leben und Tod und er gibt dann auch das Leben. Er gibt wirklich das Gedeihen, er gibt den Segen auch dazu. Und in dem 7. Vers heißt es ja, so ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas. Und wisst ihr, es ist, denke ich, auch so ein ganz natürlicher Gedanke, wenn man in der Arbeit des Herrn steht, dass man gewisse Früchte ja sehen möchte. Ja, dass man das Beste tut und man ist so dankbar, ja, wenn man merkt, das Wort wird angenommen, es wird ausgelebt, die Gemeinde wird gebaut. Und ich werde hier jetzt erinnert, wir waren mal bei einer Brüderbesprechung. Und da hat ein Bruder berichtet, es war ein Jugendfest gewesen in Erlenbach, wo ein Bruder auch zugegen war. Und dort war dann vor einigen Jahren auch eine Erweckung gewesen. Und er hat so darüber berichtet und dann fragt ein anderer Bruder, aber sag mal, wer hat eigentlich die Botschaft gebracht? Und in dem Moment, wo er das Ganze aussagt, sagt er, Brüder, entschuldigt, ich glaube, das war die falsche Frage. Es geht nicht um den, der die Botschaft gebracht hat. Es geht um darum, dass der Heilige Geist einfach das Wort genommen hat, wo andere Brüder vielleicht die ganze Vorarbeit gemacht haben, und jetzt hat nur der Heilige Geist angeknüpft. Er hat den richtigen Zeitpunkt gesehen und hat jetzt eine Erweckung gegeben. Es geht nicht um die Diener, es geht um unseren Herrn und Heiland. Und dann aber so interessant, wie Apostel Paulus in dem 8. Vers sagt, wer aber pflanzt und der begießt, sind eins. Und das dachte ich, Mensch, vor diesem Hintergrund, was sich hier in der Gemeinde abgespielt hat, es ist so wunderbar, ja, dass Paulus sagen konnte, ja, ich und Apollos, wir sind eins. Aber ihr als Geschwister wollt irgendwie an die eine oder an die andere Person sich irgendwie hängen. Und das ist so wunderbar und das ist ja wirklich biblisch, ja, dass die Diener wirklich eins sind, dass in Einigkeit auch unter dem Volk Gottes auch wirken. Die Neue Genfer Übersetzung gibt einen etwas anderen Blick noch darauf, da heißt es so, und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgabe, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Sie sind nicht nur eins, ja, in ihrer Arbeit, wenn sie auch ganz, ganz unterschiedlich sind von den Gaben, aber sie verfolgen ein Ziel. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nie aus unseren Augen verlieren, in der Arbeit für den Herrn, Das ist das eine Ziel, wo wir hinarbeiten. Und dann erwähnt Apostel Paulus, jeder wird den seiner Arbeit entsprechenden Lohn auch empfangen. Wir werden nachher noch darauf auch in den anderen Versen kommen. Es wird der Tag kommen, wo ein jeder von uns seinen Lohn eben auch empfangen wird. Der neunte Vers, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und das ist jetzt dieser Vers, der sozusagen diese zwei Bilder trennt voneinander. Ja, Apostel Paulus sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Der Herr Jesus, er hat uns in die Nachfolge berufen, da sind wir sehr, sehr dankbar, aber er hat auch gewisse Gaben, Aufgaben gegeben und wir sind eigentlich nur Gottes Mitarbeiter. Und jetzt hat er bisher gezeigt, Gottes Ackerfeld, und jetzt möchte er uns das andere Bild zeigen, Gottes Bau. Und da sagt er wie folgt. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jetzt nimmt Apostel Paulus das Bild eines Gebäudes und etwas später nimmt er auch Bezug auf den Tempel. Ja, und das ist auch ja ein Gebäude gewesen. Und er wendet es einerseits so an, dass jeder persönlich von uns ein Tempel Gottes ist, wo der Heilige Geist, wenn wir gläubig geworden sind an Jesus Christus, in uns wohnt. Aber hier in diesem Zusammenhang wird jetzt dieser Bau mehr so auf die ganze Gemeinde auch angewandt. Also wir können es in beiden Bildern betrachten, aber hier scheint es doch so, dass Apostel Paulus hier auch die Gemeinde gebraucht oder uns zeigen möchte. Und er sagt, zum einen nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Als Mitarbeiter, was Gott ihm aufgetragen hat, das Evangelium zu verkündigen, sagt Apostel Paulus, das ist nur Gnade, ich habe das nicht selber erfunden. Der Grund meines Glaubens, das ist Jesus Christus und ich habe nur diese Botschaft auch weitergegeben. Und dann kommt er in diesem 11. Vers und das ist in der Lutherbibel ja ganz fett bei uns auch markiert. Ja? Dieser Vers, der ist so markant, so wichtig auch, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Grund, den man legen kann. Und Apostel Paulus sagt, ich bin zu euch gekommen und ich habe eben diesen Grund auch gelegt. Und jetzt wird es für unser Thema auch interessant, schon Ende des 10. Verses, wie Apostel Paulus sagt, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und das ist so das eigentliche Thema für uns. Achte, wie du baust. Das heißt, der Grund, das ist Jesus Christus. Aber jetzt gibt es wohl Unterschiede und wir werden gleich noch hören, wie der eine oder der andere eben auch gebaut hat. Und Jesus Christus, er ist das Fundament, können wir so sagen. Der ist der Grund, ja. Wenn heutzutage auch, sagt man so, Einfamilienhäuser gebaut werden, da ist die Bodenplatte, ja, das ist das A und das O, sie muss eben richtig ausgeführt werden. Und darauf wird dann eben weitergebaut, entweder mit Steinen, mit Holz und so weiter. Ja. Aber diese Bodenplatte, es geht nicht, ja, dass wir auf einmal irgendwie neben der Bodenplatte anfangen zu bauen, weil es wird dann so in der Handwerkersprache sagt man, es arbeitet dann unterschiedlich. Ja? Wenn man anfängt, auf die Bodenplatte zu bauen und direkt daneben wird man irgendwie auf Schotter bauen, was wird dann passieren? Es werden Risse kommen. Es war gewaltige Risse auch in diesem Bauwerk. Und darum ist es ganz wichtig, dass nur auf den Grund Jesu Christi gebaut wird und nicht irgendwie auch daneben. Der 12. Vers sagt jetzt so: Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln baut. Und hier werden 6 Baumaterialien auch verwendet: Gold, Silber, Edelsteine und dann auch Holz, Heu, Stoppeln. Und wenn wir auch die anderen Verse, die jetzt noch kommen werden, in Bezug nehmen, dann können wir eigentlich 2 Gruppen von Baumaterialien hier unterscheiden. Und zwar die ersten 3, sie werden von dem Feuer nicht verzehrt. Ja, Gold, Silber, Edelsteine. Und die anderen 3, die verbrennen auch durch das Feuer. Das heißt, sie sind brennbar. Wir kennen ja allgemein, dass zum Beispiel bei dem Gold, um Schlacke aus dem Gold zu entfernen, zu reinigen, wird es bis zu dem Brennpunkt aufgeheizt, das Gold. Das ist so bei 1164 Grad. Und erst dann teilen sich auch die Schlacke. Das heißt, die Unreinheiten gehen von dem Edelmetall auch raus und es bleibt das reine Gold auch übrig. Was würde bei 1000 Grad mit Holz, Heu und Stoppeln passieren? Sind schon längst verbrannt, ja? Schon längst einfach weg. Und so wird hier, wir wollen jetzt 3 Arten des Bauens auch betrachten, die Apostel Paulus uns hier zeigen möchte. Und zwar die eine Art ist, er sagt hier in dem 13. Vers, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer auch zeigen. Nun, dieser Tag, von dem hier die Rede ist, um was geht hier? Es ist der Gerichtstag, können wir so sagen, ja, wo wir auch nach unseren Werken eben auch beurteilt werden. Oder wir können sagen, nach der Qualität unserer Arbeit. Und hier geht es um eins, hier geht es wirklich um den Dienst, ja, wie die Arbeit eben auch ausgeführt auch wurde. Und die Frage ist, wie würden wir das jetzt auch in Verbindung bringen? Was sind eigentlich diese Baumaterialien, jetzt Gold, Silber, Edelsteine, die eben bestehen auch durch die Feuerprobe und die anderen bestehen auch nicht? Ich möchte es zuerst so ganz allgemein auch sagen, wenn wir göttliche Methoden anwenden, wenn wir die richtigen Materialien nehmen, dann wird unser Bauen immer dazu gereichen, dass Gott geehrt wird. Das ist mal der erste Teil, ja? Und auf der anderen Seite, es wird immer auch den Geschwistern eben zum Segen sein. Und alles andere können wir sagen, alles was mit Holz, Heu, Stoppeln auch geschieht, es sind auch Bestrebungen zu bauen, aber schlussendlich müssen wir sagen, sie bestehen nicht die Feuerprobe. Ich möchte es mal so auch mal allgemein erstmal auch stehen lassen. Und nun werden uns eben die 3 Arten auch der Gemeindearbeit auch vorgestellt. Zum einen Vers 14. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn auch empfangen. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben? Jeder von uns ist am Wirken, ja, und das Ganze wird eben geprüft werden am jüngsten Tag, ob wir richtig gebaut haben. Wir können hier während unseres Erdenlebens durchaus, ich sag mal, so bauen oder auch anders bauen. Aber ich sag mal, die Qualität oder das Urteil, ja, das wird erst am jüngsten Tag dann auch getroffen. Der zweite Teil heißt so: Wird aber jemand das Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und hier ist ja, denke ich, ein sehr interessanter Vers. Menschen, die gläubig sind, die in der Nachfolge stehen, sie bauen sozusagen in ihrem Leben etwas, was hier verglichen wird mit Holz, Heu und Stoppeln. Und das besteht sozusagen am Ende des Tages nicht die Prüfung. Und doch heißt es hier, dass diese Seele, diese Person gerettet wird, so wie durchs Feuer. Die Neue Genfer Übersetzung sagt so: Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Und der Gedanke, der ist doch interessant, oder? Was bedeutet es? Zum einen können wir entnehmen, dass es dem jüngsten Gericht, der eine wird Lohn bekommen und der andere wird keinen Lohn bekommen. Was auch hier interessant ist, dass Apostel Paulus, er hat in den Anfangsversen hat er von sich gesprochen, er hat von Apollos gesprochen, aber jetzt tut er das sehr allgemein auch fassen und es scheint so, es ist so ein prophetisches Wort in dem Sinne, dass ja für alle Zeiten einfach Gültigkeit hat. Er hat nicht nur seinen Dienst oder den Dienst des Apollos gesehen, dass er sagt, ja, ich baue richtig, aber Apollos baut nicht richtig. Das hat er überhaupt nicht gesagt, aber er tut einfach ein Wort aussprechen, das sozusagen für alle Zeiten jetzt gilt. Und das merken wir auch einfach auch in der Praxis. Es gibt Dienste, die eben Gott verherrlichen, wo die Gemeinde gebaut wird, wo ein Segen daraus entsteht. Und es gibt Dienste, die eben nicht dazu auch gereichen. Und doch ist ja die Frage, wenn so eine Seele ja in Christo ist, und darauf möchte eigentlich Apostel Paulus hin, und seine Werke trotzdem verbrennen, wird diese Seele aber trotzdem gerettet. Ich weiß nicht, ob wir uns über diesen Gedanken oder über diesen Zusammenhang Gedanken gemacht haben. Ja? Eine Seele, die in Christo ist, die aber falsche Arbeitsweise irgendwie anwendet, also sie gerät nicht in Sünde, ja, aber sie hat irgendwie andere Erkenntnis, wie auch immer. Ja? Sie arbeitet so, wo Gott zum Schluss sagen muss, das ist eigentlich nicht die Methode, wie es biblisch ist. Und trotzdem wird die Seele schlussendlich gerettet werden. Was bedeutet hier eigentlich das Feuer? Zum einen wird uns Gott selber vorgestellt, Hebräer 12, Vers 29, heißt es so: Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott selber ist dieses verzehrende Feuer. Das heißt, wenn wir unsere Dienste beurteilen wollen und sagen, ja, da ist irgendein Feuer und wir würden sagen,
das ist einfach unfair. Ja? Ich habe so doch für richtig gehalten und habe gearbeitet, aber jetzt kommt da ein Feuer sozusagen, mit dem wird geprüft. Wer legt eigentlich fest, welches Feuer das sein muss sozusagen? Ja? Ist es fair mir gegenüber? Und ich glaube, über diesen Gedanken müssen wir uns keine wirklich Zeit auch verlieren. Gott selber sozusagen ist diese Autorität, ja, dieses Feuer. Und er wird sozusagen unseren Dienst auch prüfen. Es gibt noch einen anderen Gedanken. Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert? In dem ersten Kapitel Johannes sagte Jesus Christus, ich bin selbst das Wort. Ja? Und so merken wir diese ganzen Zusammenhänge. Und der Gedanke, den ich zu Anfang gesagt habe, welche Gnade ist es überhaupt, dass wir nicht ins, sozusagen ins Blaue hinein arbeiten müssen, dass wir so nach unserem Gutdünken arbeiten und dann eigentlich gar nicht wissen, ja? Wie wird die Endprüfung auslaufen? Nein, sondern Gott hat uns das Wort gegeben. Ja? Und dieses Wort, es ist sozusagen dieses Feuer. Das heißt, wenn wir uns persönlich ja, mit dem Wort beschäftigen, dann können wir, ich sag mal, göttliche, biblische Arbeitsweisen auch hier herausarbeiten. Und dann müssen wir in dem Sinne auch keine Bedenken haben oder Angst, so, dass mein Werk vielleicht dann verbrennen wird. Ganz wichtig ist, dass wir eben nach dem Wort auch arbeiten und nach dem Wort auch unseren Dienst auch ausrichten. Und dann kommen wir zu den Versen 16 und 17. Da heißt es so, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und hier ist eben die dritte Art des Wirkens. Das sind Menschen, auf die Apostel Paulus Bezug nimmt, die wohl auch gearbeitet haben, aber die haben in so einer Weise gearbeitet, dass sozusagen der Tempel, der Bau zu Schaden auch gekommen ist. Wir können auch hier sagen, es sind Irrlehrer aufgetreten, ja, die eben gepredigt haben, Lehren, Ansichten, die neben Jesus Christus auch vorbeigehen. Ansichten, wo nicht Jesus Christus ja, im Mittelpunkt steht, wo Jesus Christus nicht eben das Fundament unseres Glaubens ist, sondern vielleicht noch dazu, ja, dass man gesagt hat, ja, es ist schon gut, aber, und dann werden gewisse andere Sachen auferlegt, was auch wichtig wäre für das Gottdienen. Und da sagt Apostel Paulus, diese Menschen, die eben so etwas verbreiten, dass der Leib, der Tempel sozusagen eines Einzelnen, ja, verführt wird, oder wenn vielleicht eine ganze Gemeinde dazu gebracht wird, gegen diese Menschen wird Gott persönlich vorgehen und sie auch verderben. Und jetzt haben wir eben die drei Arten des Arbeitens. Das sind die einen, die eben göttliche Prinzipien auch nehmen, was bei uns hier in den Versen beschrieben wird, die eben mit den Baumaterialien Gold, Silber, Edelstein auch arbeiten. Menschen, die den Dienst so versehen nach dem Wort Gottes, dass es den biblischen Prinzipien entspricht. Und dieser Dienst wird sozusagen durch das Feuer, ja, durch das Wort Gottes, durch die Gegenwart Gottes auch durchgehen. Und dieser Dienst, er wird keinen Schaden auch leiden. Und dann gibt es die andere Art des Wirkens, wo Menschen ja, zum Glauben an Jesus Christus kommen, aufrichtig wirken wollen, aber vielleicht durch fehlende Erkenntnis, durch andere Dinge, durch menschliche Art und Weise, ja, vielleicht auch eifrig sind in der Arbeit, aber schlussendlich wird all dieses Arbeiten und Wirken umsonst auch sein. Das heißt, sie werden ihren Lohn verlieren. Das bedeutet, dass sie natürlich, wenn sie in Jesus Christus bleiben, ja, dann werden sie gerettet. Aber eben diesen Lohn für den Dienst werden diese Menschen nicht auch empfangen. Und auch hier wiederum stellt sich für uns die Frage, Mensch, wenn wir betrachten, ein Dienst, der hat doch immer etwas mit Aufopferung zu tun. Ein Dienst hat immer mit Zeitaufwand zu tun, mit Einsatz, ja. Und wenn man persönlich sich so reflektieren würde und sagen, Mensch, ich habe mich eingesetzt, ich bin gelaufen, ich habe gemacht und getan, und schlussendlich steht man vor Gott und sagt, nicht nach biblischen Prinzipien gearbeitet, alles umsonst. Ich glaube, das ist etwas, was einem dann sehr, sehr wehtun wird. Wenn wir aufrichtig in dem Sinne leben, ja, dann wird unsere Seele trotzdem gerettet werden, weil wir eben in Christus sind. Ja? Und das ist ein Vers, der für mich so groß geworden ist, und das muss auch für uns, meine Lieben, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die nicht zum Beispiel zu unserer Versammlung auch kommen, denke ich, ein deutliches Unterscheidungsmerkmal auch sein. Es geht wirklich darum, ob jemand in Christus ist. Diese Menschen, sie werden gerettet. Ja? Das sind diese Menschen, die die Gnade Gottes angenommen haben. Und wenn sie sozusagen in diesem Glauben auch bleiben, bis an das Ende ihrer Tage, dann werden sie gerettet sein. Und wir dürfen mit ihnen zusammen in dem schönen Himmel auch sein. Auch wenn unsere Auffassung, vielleicht unsere Lehrmeinung, unsere Gedanken anders sind wie ihre Gedanken. Lasst uns mal über diesen Gedanken, über diese Zusammenhänge auch nachdenken. Und etwas ganz anderes ist, wie Apostel Paulus sagt, es sind ihr Lehrer, die eben von Jesus Christus entweder komplett ablenken und etwas ganz Neues, ja, etwas anderes predigen, oder die neben Jesus Christus noch andere Dinge sagen. Ja, Jesus Christus ist gut, das wird schon passen, aber wir müssen auch neben dem Fundament auch bauen. Und da sagt Apostel Paulus, gegen diese Menschen, da wird Gott persönlich auch vorgehen und sie auch verderben. Und darum ist es so wichtig für uns, und wir wollen bei diesem Gedanken erstmal hier jetzt auch stehen bleiben. Und so Gott will, vielleicht ein anderes Mal auch Fortsetzung machen. Achte, wie du baust. Zu welcher Kategorie sozusagen des Dienstes gehörst du dazu? Und wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht nur die Prediger, die Boten betrachten, sondern ein jeder persönlich, ja, muss sich ja unter das Wort Gottes stellen und fragen, okay, zu welcher Art von dieser drei Alternativen gehöre ich persönlich dazu. Gott möge uns persönlich das Gelingen geben, die Gnade, dass unser Dienst durch Gottes Feueraugen sozusagen Bestand hat. Gott segne uns. Amen.